Guten Tag, meine Damen und Herren, im Namen von Mensch und Maluk und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nur mit verschiedensten Inhalten aus Unternehmertum und Marketing vertraut machen. Vergessen Sie die Notausgänge, machen Sie es sich bequem und schalten Sie alle anderen elektronischen Geräte, außer natürlich Ihr Audio-Wiedergabegerät, aus. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug in der Content-Rakete von Mensch und Maluk.
Hallo lieber Markus, lang ist es her. Schön, dich zu sehen bzw. dich zu hören. Willkommen an alle unsere Zuhörer hier bei Mensch und Maluk. Wir haben eine kleine Pause gemacht, das hat mehrere Gründe. Ich war krank und zwar hat es mich seit 10 Jahren nicht mehr so aus den Latschen gehauen. Ich hatte so richtig extremste Männergrippe, glaube ich. Aber ich glaube, das war auch wirklich schlimm. Ich sah auch wirklich schlimm aus. Mit Fieberträumen und alles Mögliche, was so dazugehörte. Wie geht's dir denn erstmal, lieber Markus? Du warst hoffentlich nicht krank. Du sitzt da in deinem T-Shirt in Dubai. Heute mal rotes T-Shirt übrigens, ungewohnt zu sehen. Ja, erzähl mal. What's up?
Ja, erstmal welcome back. Ja, tatsächlich, mir geht's gut. Ich komme tatsächlich gerade eben von einer Yacht runter und bin gerade eben noch zu unserem Aufzeichnung gehetzt, denn natürlich bin ich mitten in den Berufsverkehr gekommen, aber ich habe es gerade noch so geschafft. Mir geht's ganz gut, voll getankt mit Vitamin E.
Ja, muss ich mich schlecht fühlen, dass ich dich von deiner Yacht runtergeholt habe?
Nein, es war ja so getimed. Ich habe mich einfach wieder verquatscht, wie es immer so ist. Und dann wir haben eine sehr, sehr coole Insel besichtet, das World Island, die ja vor Dubai ist, wo jetzt die ersten Bauprojekte sind. Und da habe ich mir heute mal ein bisschen Sonne aufgetankt, damit ich nicht krank werde.
Ja, du hast da jetzt, war jetzt nicht so irgendwie, dass du dir so einen neuen Kontakt aufgerissen hast, der dich auf der Yacht mitgenommen hat, oder war das ein privater Kontakt? Oder hast du dir gesagt, ich mache mal ein bisschen Sightseeing?
Nee, das war tatsächlich ein bisschen Business. Es ist tatsächlich so, dass der Bauträger, der eben dort The Heart of Europe baut, mit verschiedenen Hotels, mit Wasservillen und so weiter, eingeladen hat, dass sich das Projekt anzugucken, war mega spannend. Und natürlich, um dorthin zu kommen, musst du erstmal auf eine Yacht, weil mit dem Paddelboot wäre es ein bisschen weit weg. Ja. Und es war, es ist schon sehr beeindruckend, was da so an Ideen immer umgesetzt werden. Würde ich da wohnen wollen? Nein, weil ohne Boot kommst du dann nirgendwo hin. Aber das Hotel zum Beispiel finde ich sehr, sehr cool. Da gibt es tatsächlich ein französisches Bistro. Da guckst du dann aus dem Fenster, sitzt draußen in einer Pseudogasse und da regnet es die ganze Zeit.
Das ist so pervers.
Das ist Outdoor wohlgemerkt.
So pervers einfach. Also
es gibt sitzt du dann, Städte,
das sitzt
du
dann, alter Schwede. Das ist
Singapur, sitzt du dann im französischen, Dubai,
ne? Das ist einfach nur ridiculous.
Das sitzt du dann im französischen Bistro mitten auf einer Insel vor Dubai und dort in dieser Gasse regnet es die ganze Zeit.
Also besteht das Vorurteil auf jeden Fall, in Europa regnet es die ganze Zeit. Das, aber es ist ja auch mal erfrischend, ne? In so einer Wüste dann auch mal im Regen zu sitzen, in so einer europäischen Gasse, französische Chansons zu hören und sich einfach
mal anders zu fühlen. Genau, und dann kennst du auch Baguette zu essen oder ein Le Croissant. Ja.
Sitzen dann da so Scheichs in ihren Burkas, nicht in ihren Burkas, was, das rede ich, Chilabas Kandura. Nennt man das, Kandura, genau.
Oder ja, also, Kandura, genau.
Ja, also so sitzen die.
Nee, tatsächlich, also heute waren natürlich noch keine, tatsächlich ist es ja aktuell die Pre-Opening-Phase, da waren es tatsächlich ganz wenige. Ich glaube, dass alle, die da waren, waren einfach nur da, um das ganze Thema kennenzulernen. So wirkliche Gäste waren da noch nicht.
Okay, muss man aufpassen, dass man sich dann da nicht erkältet, ja. Und da komme ich zum nächsten Stichwort, Markus. Also, wie gesagt, seit 10 Jahren, ja, war ich nicht mehr so krank und ich musste eine Woche, musste ich zu Hause bleiben. Also manche Menschen werden ja öfters krank und die sind dann öfters mal länger zu Hause. Mein herzliches Beileid übrigens an die Leute, ich möchte da nicht tauschen. Das war ganz schön schlimm. Und ich war eine Woche zu Hause und habe immer mit den Füßen gescharrt und irgendwie, ich wollte unbedingt arbeiten und ich hatte gleichzeitig so ein schlechtes Gewissen und war so hin und her gerissen zwischen, ich muss doch eigentlich arbeiten, aber eigentlich kann ich nicht, und dann nimmt man sich trotzdem einen Ordner oder seinen Laptop und merkt aber, dass man einfach nur noch durch die Gegend schielt und man erlaubt sich das als Selbstständiger überhaupt gar nicht so richtig. Und da wäre so meine Frage gewesen, naja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich war so dankbar, dass ich einen Geschäftspartner hatte, der alle Termine, ich meine, dem hat am Ende der Woche auch der Kopf geraucht, ja. Aber er hat alle meine Termine übernommen und hat mir da so unter die Arme gegriffen, und wo ich mir gesagt habe, Gott sei Dank ist der da. Danke. Wo ich dann auch mal gesagt habe, ey, cool, ich bin, war jetzt eine Woche krank. Ich meine, ich fahre ja auch in Urlaub so, aber das steuert man halt ein, ne? Dann fährt man das Ganze irgendwie runter, schaut, dass die Termine dann irgendwie so gelegt sind. Aber da ist der halt eingesprungen, hat das alles gerockt und hat mir gleichzeitig auch gesagt, hey, ich kann ja voll geil Sachen wegdelegieren und das macht schon jemand und die Kiste läuft weiter. Und ich war so dankbar, hab mich aber gefragt so, aber was macht so jemand wie Markus? Der hat ja keinen Geschäftspartner, der dann einfach einspringt und die Deals macht und die Kunden betreut und so weiter. Also was machst du? Außer einfach nicht krank werden. Hast du eine Strategie?
Also ganz klar, eine Hauptstrategie ist natürlich nicht krank zu werden. Ja. Ich passe schon sehr auf und ich habe mittlerweile meinen Körper sehr gut unter Kontrolle und ich merke, wenn was kommt und wenn ich merke, dass mein Körper erschöpft ist. Und dann fahre ich sofort runter. Das ist eine Sache, glaube ich, die man auch lernen muss. Die meisten hören ja viel zu spät auf ihren Körper, ja, so bis dann der Körper so laut wird, dass er dich ausnockt. Aber eigentlich gibt er dir die ersten Anzeichen schon früher. Das ist so der erste Punkt gewesen für mich. Und mittlerweile könnte ich zwar auch krank werden, weil ich eigentlich die unwichtigste Person in meinem Unternehmen bin. Aha. Also das Tagesgeschäft läuft ja unabhängig von mir. Ich habe tolle Mitarbeiter, die sich um alles kümmern. Es gibt wenige Ein-Stunden-Termine in der Woche, die ich überhaupt wahrnehmen muss. Das bedeutet, die kann ich auch durchziehen, wenn ich noch am OP-Tisch liege und schon die erste Narkose kriege, so gefühlt. Und alle anderen Termine, die wirklich abhängig sind von mir, gerade so was irgendwie Beziehungsaufbau ist oder Networking, die werden tatsächlich dann einfach gecancelt. Ja. Aber das ist auch nichts, was jetzt irgendwie dramatisch ist.
Nicht kriegsentscheidend, ja.
Cool. Ja, trotzdem, wenn ich krank bin, sowas kommt mal vor, dann habe ich für mich immer absolutes vollste Verständnis dafür, dass ich krank bin. Das heißt, ich habe da auch kein schlechtes Gewissen. Ich mache zweimal am Tag E-Mails und das war's.
Cool.
Und es funktioniert.
Ja, und das hast du ja aber nicht von Anfang an so gemacht. Darf ich fragen, wie lange dein Unternehmen oder deine Unternehmung überleben würde, wenn du jetzt von einem Tag auf den anderen so drop dead, halt nicht mehr da? Wie lange?
Es kommt stark auf die Kunden drauf an. Wie viele Kunden akzeptieren, nur mein Team zu sprechen? Das ist natürlich eine Situation, die ich jetzt aktuell nicht austesten kann. Aber ich sage jetzt mal so, ein Großteil meiner Kunden könnten nach Erstellen meiner Strategie durch mein Team betreut werden.
Cool.
Rein theoretisch und rein fachlich.
Ja.
Um neue Strategien auszuarbeiten, wahrscheinlich bräuchte man mich wieder. Aber es gibt auch viele Zwischenschritte. Wir haben auch theoretisch also ein paar Sachen in der Hinterhand, die ja auch da sind, wenn mal was passieren würde, was wie jetzt ein Autounfall oder sowas ist, was wirklich länger wäre. Ja. Aber wirtschaftlich gesehen könnte das Unternehmen theoretisch weiter existieren, sogar auch nach meinem Tod.
Das ist der Hammer, Markus. Das ist richtig cool. Und das ist nicht selbstverständlich. Das habe ich jetzt neulich erst wieder gelernt, dass viele sagen, alleine schon von der Liquidität, ja, also dass da noch nicht mal die Rücklagen da sind, als dass man irgendwie einen Monat mal rausgehen könnte oder so. Das ist immer on the edge. Also da fängt es ja an, bei der Liquidität überhaupt. Aber du bist ja nochmal einen Schritt weiter und hast bereits, sagen wir mal, Systeme etabliert und die Strukturen so aufgestellt, dass du das alles delegieren kannst. Das heißt, es wird Geld gemacht. Es kostet nicht nur und kann irgendwie vor sich hin existieren, ja, sondern das kann ohne dich weiterlaufen. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das sind gerade bei Dienstleistern oder auch Beratungen gar nicht selbstverständlich. Und ich habe noch nicht so richtig viele Unternehmer getroffen, sagen wir mal im kleineren Kreis, ja, Kleinunternehmer, sagen wir mal, die das schaffen. Und das ist ziemlich erstrebenswert.
Weil die meisten auch viel zu spät mit Personal anfangen. Also ich sage mal, die Faustregel ist, machst du mehr als 10.000 Euro Monatsumsatz, musst du einen Mitarbeiter einstellen. Ja. Und der erste Mitarbeiter, den du eigentlich einstellst, ist eine persönliche Assistenz.
Ja.
Und der zweite Mitarbeiter, den du einstellst, das ist jemand für den Vertrieb. So. Mhm. Und wenn du diese Strukturen einhältst, dann hast du schon mal sehr viel gewonnen. Warum? Denn die persönliche Assistenz, die weiß irgendwann sehr viel von dir und kennt meistens dich sogar besser als du selbst. Ja. Und die zweite Person, die du einstellst, die sorgt dafür, dass Cashflow reinkommt. Das heißt, der Verkauf findet weiter statt, auch wenn du vielleicht ausfällst. Mhm. Und mit dieser Struktur hast du schon mal sehr viel gewonnen.
Ja, also ich finde, das kann man nicht ganz verallgemeinern. Vielleicht schon. Vielleicht liege ich auch einfach falsch gerade in meinem Denken. Denn bei uns ist es zum Beispiel so, ich war so ein bisschen in den Vertrieb drin. Und wir haben jetzt das Problem, da kommt viel zu viel auf uns zu. viel zu viel. Muss man jetzt schauen, irgendwie, dass man die irgendwo hinschiebt oder sagt, hey, kann man halt nicht machen, sorry. So, aber trotzdem in diesem, sagen wir mal, Vertriebsprozess und so wie wir den Vertrieb und unsere Zusammenarbeit mit Kunden jetzt verändern, nämlich weg von einfach Angebote machen. Also kommt Anfrage rein, wir wollen einen Film, wie viel kostet der? Davon werden wir uns zum Beispiel komplett entfernen, aber darüber können wir später nochmal reden, sodass man eigentlich einen absoluten Experten erstmal in den Vertrieb setzen muss. Also jemand, der sich eigentlich krass mit Video, das ist schon fast ein Berater, gut, aber da muss man so jemanden da einstellen, hast schon recht. Also muss man in den
Vertrieb auch hier
einen
wieder,
absoluten Experten setzen.
Wenn du, nicht nur Vertrieb, genau, aber wenn du irgendwann eine gewisse Zielgruppe hast, ja, und gewisse Produkte verkaufen willst, egal ob das jetzt ein Video ist oder was auch immer, dann ist irgendwann der Vertriebsmitarbeiter so geschult, dass der 80% der Fragen so beantworten kann, dass es dem Kunden reicht.
Beziehungsweise, das Faszinierende ist ja, wenn man wirklich in die Beratung geht und Probleme feststellen möchte, ja, sei es nun mal im Marketing, werden viel mehr Fragen gestellt, als dass man Fragen beantworten muss, denn so eine, soll ich sagen, grundsätzliche Bedarfsanalyse besteht nicht darin, dass wir die ganze Zeit quatschen und uns als Experte positionieren, sondern wir ganz viele smarte Fragen stellen, wo wir eben den Schmerz und den Handlungsbedarf beim Kunden analysieren. Und das ist viel, viel interessanter. Von daher hast du, denke ich, dahingehend absolut recht. Und da muss ich mir in meinen eigenen Kopf fassen, denn bei uns ist es so, müsste ich relativ schnell, glaube ich, dann ein großes Team einstellen. Denn wenn viel Vertrieb da ist, ist auch viel Arbeit da. Und dann kommt das eine zum anderen und auf einmal hat man 10 Leute da sitzen. Was ich auch nicht optimal finde, weil man muss immer auch erst die kritische Größe für sein eigenes Vorhaben irgendwo kennen und analysieren. Denn ich habe letztens zum Beispiel mit einem Filmemacher gesprochen, der hat sein Team innerhalb der Jahre auf, glaube ich, 17 Leute hochgeschraubt. Und das hatte einfach zur Folge, dass es überhaupt nicht mehr agil, überhaupt nicht mehr krisensicher, überhaupt nicht mehr, also total unbewegliche Strukturen geschaffen. Und das war ein Wachstum, glaube ich, was man wenig reflektiert hat. Und am Ende des Tages saß er da und hat einfach nur zwischen Leuten kommuniziert und hat jetzt die Geschäftsführerposition an den Nagel gehängt und verkauft seine Firma. Dabei nicht den Fokus zu verlieren, was man denn eigentlich machen will, ne? Beim Anstellen, beim Größerwerden, beim Delegieren, beim sich erlauben können, auch mal krank zu sein, weil halt viele Mitarbeiter da sind. Da hängt sehr, sehr viel dran. Auf jeden Fall, an diesem Luxus.
Ja klar, man muss natürlich immer gucken, wie weit kann ich mich zurückziehen? Habe ich Abteilungsleiter? Habe ich Menschen, die für mich Entscheidungen treffen können, die so funktionieren? Wenn ich jetzt zum Beispiel morgen nicht mehr entscheidungsfähig bin, weiß ich, dass Entscheidungen getroffen werden, die in meinem Interesse sind.
Ja.
Aber das ist ein Prozess, der dauert Jahre. Das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Bedeutet auch, und das machen die wenigsten, auch wenn es nicht funktioniert, auch eine Entscheidung zu treffen. Also die meisten haben dann irgendwie Abteilungsleiter eingestellt und dann leiten die Abteilungsleiter. Sorry, dann ist es kein Abteilungsleiter. Also ein Abteilungsleiter soll mit seinem Team klarkommen und wenn der dann nach einer gewissen Einarbeitungszeit das nicht hinkriegt, dann muss ich auch die Reißleine ziehen. Aber wenn ich mir aktuell so mal verschiedene Unternehmensstrukturen angucke, verschiedene Betriebe angucke, dann kommt immer die Aussage, naja, lieber habe ich den, bevor ich gar keinen habe.
Ja. Yeah.
Das Problem ist, dass ich dann nicht offen bin für was Neues, dass ich dann wieder mich viel zu viel ins Micromanagement einbinden muss und dass dann es wieder fehlt, wieder an weiteren Strukturen zu arbeiten, was ja wieder interessanter und wichtiger wäre für neue Mitarbeiter. Das heißt, ich blockiere mich immer dann, wenn ich den falschen Mitarbeiter ins Unternehmen hole.
Das stimmt. Aber gut, bevor wir jetzt, also das will ich gar nicht, dass wir in diese Diskussion über Fachkräftemangel und so weiter abrutschen. Das ist ein Fass ohne Boden und wird natürlich, na gut, man kann ganz kurz drüber sprechen, denn wir merken es auch ganz klar in unserer Auftragslage. Bei uns flattern die Anfragen für Recruiting-Filme einfach nur rein und die Leute sind super desperate und das Ganze hat sich jetzt, wie soll ich sagen, um einen sehr, sehr, sehr harten Konkurrenzkampf um die Fachkraft entwickelt. Was ich sehr interessant finde, denn wir beide sind ja im Marketing tätig und dass solche, wie soll ich sagen, Talfahrten in der Wirtschaft und in der Industrie uns die Arbeit ins Haus spülen. Das muss man einfach mal so sagen. Weil wenn die Leute Probleme haben, müssen die gelöst werden. Und dafür sind wir halt wieder da. Und da habe ich die letzten Jahre nämlich als Unternehmer auch ein ganz anderes Verständnis für entwickelt. Weil früher wollte ich einfach immer nur Filme machen. Ja, gib mir das Zeug, gib mir die Kohle, damit ich coolen Film mache. Aber mittlerweile ist das Verständnis dafür viel, viel größer zu sagen, okay, alles klar, die Immobilienblase oder ne, da sind die Politik, die Medien sagen alle bloß nicht kaufen, was dann wieder bei den ganzen Immobilienmaklern und dem Vermietermarkt große Schmerzen einfach hervorruft, ja, und die Zielgruppe auf einmal schrumpft und auf einmal der Kampf um den einzelnen Kunden zu einem Schlachtfeld wird, wo man mit Marketing und Vertrieb gegenhalten muss. Und früher war es einfach so, gab es einen Verteilermarkt. Die Leute haben sich irgendwie ihre Kunden gegenseitig zugeschmissen, weil man zu viel davon hatte. Und auf einmal fängt dieser Kampf um den einzelnen Kunden an. Egal, ob das in der Industrie jetzt um Fachkräfte oder bei den Immobilienfirmen jetzt um die einzelnen Kunden, die noch den Mut haben zu kaufen oder zu bauen, ja, die noch den Mut haben zu investieren und so weiter. Und jetzt stellen die Leute fest, scheiße, wir haben nie großartig Marketing machen müssen und jetzt auf einmal, wenn es bergab geht, okay, nehmen die alle richtig Geld in die Hand, sind richtig fix, richtig entscheidungsfreudig und wir profitieren davon. Das ist, fühlt sich schon fast ein bisschen falsch an.
Nein, es wird jetzt das aufgeholt, was die letzten Jahre vernachlässigt worden ist. Super. Und schon lange ist es, Marketing macht man nicht nur für sich und seine Neukunden, sondern das hat viel mit Mitarbeitern zu tun. Ich habe letztes Mal mit einem Zahnarzt gesprochen, der erzählte mir, dass er Probleme hat, mit Mitarbeitern zu gewinnen. Und dann dachte ich mir, jetzt gucke ich mir mal seine Stellenausschreibung auf seiner Webseite an. Ey, die Webseite war gefühlt von vor 20 Jahren. Also ganz ehrlich, wenn ich diese Webseite schon sehe, würde ich mich dort nicht bewerben. Ja. Da hätte ich ja Angst, dass nur mit Hammer und Meißel gearbeitet wird.
Ja.
Und das ist das Verständnis fehlt einfach, dass man in der heutigen Zeit als Arbeitgeber auch sexy sein muss. Ich muss heute, wenn ich jetzt sage, ich arbeite für die und die Firma, dann hat es auch was mit Lifestyle zu tun. Man möchte stolz auf den Arbeitgeber sein. Absolut. Und dazu hat ganz viel auch was mit der Marke, mit der Außenwahrnehmung zu tun, mit dem Image der Firma. Ja. Und wenn habe ich kein Image, ist das genauso wie schlechtes Image.
Auf jeden Fall. Vor allem man ist ja auch, es ist wie ein Status eigentlich. Das ist wie ein cooles Autofahren oder gut gekleidet sein. Guck mal, hier arbeite ich. Man sagt nicht, guck mal, hier arbeite ich, wenn das peinlich ist, was die Leute dann da irgendwie an Präsenz zeigen, ja. Genau. Das merkt man auch im Recruiting ganz viel. Und ich finde es so interessant, dass da so sich eine digitale Schlucht, ein digitales Gap auftut. Denn es gibt Firmen, die kämpfen schon seit Jahren in einem sehr umkämpften Markt, ja. Die haben gutes Marketing. Die haben eine geile Website, die schalten Ads, die präsentieren sich toll nach außen, die schauen irgendwie, dass das Büro, die Firmenkultur, das alles stimmt. Das ist ein, ne? So. Und jetzt erwachen viele Industrielle oder andere Branchen aus diesem Dornröschenschlaf des Luxuses, ja, immer Kunden zu haben und stehen vor nichts und haben keine Website, die irgendwie optimiert ist. Und währenddessen die Konkurrenz oder andere Branchen schon mit künstlichen Intelligenzen arbeiten und ins Metaverse gehen. Also diese Schlucht ist immens. Und es ist total abgefahren.
Es gibt immer noch Firmen, die kein Onboarding haben. Es gibt immer noch Firmen, die noch nicht mal ein Willkommensgeschenk für ihre Mitarbeiter haben. Ja. Es gibt immer noch Firmen, da fangen die Mitarbeiter an zu arbeiten und die IT hat den Arbeitsplatz noch nicht eingerichtet. Es gibt immer noch Mitarbeiter, die nicht verstanden haben, dass Mitarbeiter-Events wichtig sind und immer noch irgendwas wie Weihnachtsfeiern einfach nur hinrotzen und Hauptsache es ist billig. Und das ist am Ende des Tages das Teuerste, was ein Unternehmen machen kann. Und es spricht sich so schnell rum. Ich betreue ja auch Firmen, die auch Mitarbeiter suchen und dann tut man auch mal ein bisschen recherchieren, wie ist so die Stimmungsbild über diese Firma und dann hört man da Sachen, wo man sich denkt so, ihr habt einfach schon vor 10 Jahren den Schuss nicht gehört und jetzt habt ihr einfach das auf dem Tablett und das müsst ihr damit umgehen können.
Ja, ich meine, gut für uns, es ist viel Arbeit zu tun, das ist schön zu wissen und sich mit den Schmerzen der Industrie und den Branchen auseinanderzusetzen. Es herrscht auch viel Aufregung, aber genau da haben wir jetzt auch wieder angesetzt, weil, wie soll ich sagen, Firmen, die sich noch nicht viel mit Marketing beschäftigt haben, wie soll ich sagen, arbeiten in dem Sinne sehr symptomatisch, ja, kommen dann eben zu uns und fragen nach einem Recruiting-Film, weil sie Recruiting-Probleme haben. Und dann denken sie, ja, wir machen jetzt mal ein Video, ja, weil ein Video, das machen ja alle, das ist ja irgendwie cool, ja. Dass der Rest überhaupt nicht stimmt, ja, sei es eine Unternehmenskultur oder die geschalteten oder dass überhaupt eine Stellenanzeige richtig formuliert ist, ja, für die richtige Stelle, für das richtige Problem, das richtige Bottleneck, ja, was man lösen möchte, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber trotzdem kommen diese Firmen häufig zu uns, sagen, wir wollen einen Recruiting-Film, wie viel kostet der? So. Und das ist wie, als wenn man zum Arzt geht und sagt, lieber Arzt, ich habe Schmerzen im rechten Arm, bitte sägen Sie mir den ab. Okay? Aber ein richtiger Arzt würde sagen, hören Sie mal zu, nee, ich mache Ihnen jetzt kein Angebot zum Arm amputieren, ja, hier, Preis, und dann kommen Sie nächste Woche vorbei und wir amputieren den Arm, sondern der sagt, Moment, ja, wir setzen uns erstmal hin, ja, und Sie erzählen mir erstmal, wie es Ihnen geht, wie Sie sich ernähren, welchen Sport Sie machen, wieso ihr Lifestyle ist und so weiter und so fort. Der setzt sich wirklich erstmal hin, entfernt sich komplett von diesem Angebot und schaut dann erstmal tiefer rein, was so geht, ja, wo das Problem denn noch liegen würde. Denn wenn andere Produktionsfirmen wie wir mal genauer hinschauen würden, dann würden sie sagen, okay, wir können Ihnen meinetwegen einen Imagefilm machen, aber dann müssen Sie, damit halt die Customer Journey stimmt, auch ihre Stellenanzeigen umschreiben, nochmal einen Personaldienstleister ins Boot holen, damit sie gucken, okay, alles klar. Also diese Kette wird unglaublich lang. Wird unglaublich lang. Und da muss man eben auch aufpassen, dass man diese Unternehmen in ihrer Selbstdiagnose so ein bisschen abholt und sagt, ja, ihr braucht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als nämlich einfach nur das. Passiert dir das auch oft, dass Leute zu dir kommen und sagen, hey Mensch, wir brauchen das und das und das und das von Ihnen. Bitte machen Sie uns dafür ein Angebot.
Es ist nicht mehr so wie früher. Die Menschen haben immer mehr Verständnis, was ist Realität. Aber ja, es gibt immer noch diese komplett realitätsfremden Unternehmer, die es noch nicht verstanden haben, dass alles, was man im Marketing tut, zusammenhängt und auch für ein Ergebnis Zusammenhänge braucht. Das ist vielleicht schon mal das, was sich vielleicht ein bisschen geändert hat. Jetzt sind wir natürlich auch im Coaching- und Consulting-Bereich in einer sehr, sehr exklusiven Ebene, wo wir schon auch Unternehmer haben, die wissen, was sie tun und was sie wollen. Es ist immer gemischt. Ich habe auch vollstes Verständnis dafür. Wenn ich jetzt sage, okay, nur das Beispiel, ich möchte jetzt einen Film fürs Recruiting, dann möchte ich erstmal wissen, was es kostet. Vielleicht auch, um überhaupt zu wissen, kann ich es mir leisten? Denn es ist ja schon ein Unterschied zwischen leisten können und leisten wollen. Es gibt die einen, die sagen, okay, ich will das Geld nicht ausgeben, haben aber die fette Kohle. Es gibt aber auch die Unternehmen, die sagen, nee, du, das ist einfach nicht drinnen. Um überhaupt eine Gesprächsebene zu haben, glaube ich, ist es auch wichtig, zu wissen, okay, wer sitzt da vor mir? Ist das Ganze realistisch? Ich meine, so hat damals mein Coaching angefangen, als wir mit unseren klassischen Dienstleistungen gemerkt haben, dass der Solo-Selbstständiger da einfach nicht mehr bedient werden kann, weil wir auch verstanden haben, wenn der 3.000 Euro für eine Agentur ausgibt, wohlgemerkt 2007, dann habe ich verstanden, dass der Unternehmer, der vor mir sitzt, das gar nicht leisten kann. Selbst wenn er es sich leisten will, weil er vielleicht aus irgendwelchen Gründen Ersparnisse hat. Aber eigentlich darf er sich das gar nicht leisten. Und so haben wir überhaupt das Coaching entwickelt. Das heißt, man muss immer gucken, wer sitzt da vor mir und was kann der überhaupt verdienen?
Das ist absolut wahr. Aber da habe ich dann wieder, und da, ich weiß nicht, wie ich jetzt den Kreis vernünftig schließe, aber ich war auf diesem Seminar bei Markus Hartmann und weil uns schon länger etwas auf der Seele brennt, und zwar sind das Tagessätze, Kosten von Materialien und einfach die Zeit zu bepreisen. Ja, also der Kunde kommt dann und sagt, wir wollen gerne ein Angebot haben und ja, Preis X, und das messen wir dann an, wir drehen 3 Tage, haben 3 Tage eine gewisse Kamera im Einsatz, haben 3 Tage lang eine Konzeption, 3 Tage lang Schnitt und so weiter und so fort. Und das macht dann einen Preis. Ja, das wollen die Leute wissen. Also eine Aufschlüsselung von Leistungen.
Und aber ist das so, dass die wirklich eine Aufschlüsselung wollen?
Ja, beziehungsweise man misst es ja selber daran. So, und das Problem ist, wenn man aber denen einfach einen Preis hinknallt, ein Angebot, es ist egal, wie hoch das ist, hat man sich doch überhaupt nicht darüber unterhalten, ob sich der Kunde das Ganze leisten kann. Oder, also, weißt du, was ich meine? Der Kunde.
Naja, gut, du musst deine Zielgruppe kennen. Also wenn jetzt heute zu mir jemand okay. vor mir sitzt und das sagt, der ist jetzt die und die Zielgruppe, ja. er hat so und so viele Mitarbeiter, ja. dann weiß ich ja grob, was sich bei dem Unternehmen spielt und dreht.
Ja.
Und entweder macht es dann Sinn, mit ihm weiterzureden oder ihm auch ganz klar zu sagen, sorry, du hast nicht das Budget, damit wir dir helfen können.
Ja.
Und das ist nicht böse gemeint, sondern ich habe vielleicht einen Mitbewerber, der dir helfen kann. Ich habe vielleicht einen Kollegen, der dir helfen kann. Das macht schon auch viel aus, diesen Kunden gar nicht erst weiterkommen zu lassen, weil man ihm ja auch helfen will.
Ja, aber ich denke trotzdem, dass das für viele Unternehmer oder auch meinetwegen Marketingleiter, die Budgets verwalten, ne, wer auch immer es dann ist, der Entscheider halt, wenn man sein Produkt nicht kontextualisiert, jetzt war ein Wecker, warum auch immer, wenn man sein Produkt nicht kontextualisiert, dann ist es so, dass es dann einfach im ersten Moment sehr teuer klingt. Wenn ich ihm jetzt sage, der Film kostet 15.000 Euro, dann ist es einfach nur der Film.
Ja gut, aber an jemand, der seinen Job kann, der weiß, was es grob kostet. Also wenn der jetzt halt glaubt, der Film kostet 2.000 Euro und du schickst ihm ein Angebot von 15.000 Euro, dann hat er, glaube ich, nicht verstanden, was er bestellt hat.
Nicht unbedingt, weil es gibt Leute, die
das Gleiche, wenn ich jetzt zu Louis Vuitton gehe und dann wundere ich mich, dass die Tasche 3.000 Euro kostet und nicht 500 Euro. Dann habe ich kein Verständnis dafür.
Nicht unbedingt.
Nee, das ist es nicht, weil dann haben die Leute meiner Meinung nach echt keinen Plan. Das ist bei vielen Sachen so. Also ja. ich merke das auch oft, wenn ich mit Leuten spreche und ich muss ja auch sagen, wir betreuen ja auch Ketten und dann hast du mit denen, dann weiß ich, dass das Budget nicht da ist, weil man dieses Budget nicht verteilt, weil man glaubt, dieses Budget ist es nicht wert. So, das liegt aber dann daran oft, dass einfach die Entscheidungen und die Prioritäten falsch gesetzt werden.
Aber nehmen wir
und
mal an,
man geht immer davon aus, man geht immer davon aus, dass es irgendeinen Dienstleister gibt, der es dann schon billig machen wird. Ja. Weil es auch immer schon so war.
Ja. Genau.
Das ist und das ist das Problem. Genau, aber da kannst du auch noch rechtfertigen, wie toll und super du bist. Der wird trotzdem keine 15 Mille freigeben. Richtig. Es gibt Ausnahmen.
Genau. Aber die meisten würden es machen. Die meisten würden es eigentlich machen, denn ich meine, gehen wir mal in die Industrie, gehen wir zum gesunden Mittelstand. Die können alle noch sehr viel mehr für ein Marketing, ein Film, was auch immer, eine Website ausgeben. Ja, die Leute kontextualisieren das aber nicht. Und wenn man so eine Marketingmaßnahme, egal ob das ein Online-Shop ist oder ein Video, mal in den Kontext setzt, also sich mal wirklich bewusst macht, was man damit erreichen möchte, dann kann man für so einen Film meinetwegen auch 50.000 Euro ausgeben, weil wenn man damit 5, 6, 7, 8 neue Leute anstellt, ja, und das hilft, dann ist der finanzielle, der Umsatzkontext ein sehr, 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 sehr viel größerer. Und das
ja,
ist es.
Ja, aber jetzt muss man aufpassen, dass man nicht in eine Schiene hineinfällt, die ich momentan beobachte. Wir gucken hier draußen sehr wohl, was am Markt los ist. Und ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Beratungs- und Strategiegespräche, die geführt werden, nur dazu dienen, um abzuklären, was der Kunde sich leisten kann. Mhm. Und dann wird ihm das teuerste, höchst gepreiste Paket angeboten, was es gibt.
Ja.
Ohne überhaupt zu gucken, was ist der Return of Invest für den Kunden und was kann er sich nicht jetzt leisten, weil das Geld hat, sondern was kann er sich durch das Ergebnis leisten.
Ja.
Und ich merke es ja auch bei vielen Kunden von uns, die vielleicht mal woanders hergekommen sind, die gesagt haben, da wurde mir das und das angeboten und ich habe es gar nicht gecheckt. Mhm. Klar, dann haben die wohl was viel Komplexeres verkauft, weil man gemerkt hat, der Kunde hat die Kohle. Ja. Und das ist ein ganz neuer Trend, der da irgendwie gerade so irgendwie durch die Gegend gespült wird. Und das finde ich so ein bisschen bedenklich. Deswegen auch da draußen, falls uns jemand zuhört, jetzt nicht strukturlos dieses Gespräch zuhören, was wir gerade machen und dann einfach sagen, ja, das mache ich jetzt auch, sondern wichtig ist auch immer, die Verantwortung, die man in so einer Beratung hat, nicht über das höchstmögliche Umsatzziel zu definieren, sondern über das höchstmöglichst beste Ergebnis, das, was man für den Kunden erreichen kann.
Richtig. Das muss man ganz klar unterscheiden. Denn eine Preisfindung kann sich durchaus orientieren an dem Umsatz, aber nicht an dem Umsatz, den man selber schreiben möchte, sondern an den Umsatz, den der Kunde dadurch hat. Das heißt, welcher Preis ist denn gerechtfertigt für die Maßnahme? Und da wird es dann wirklich interessant.
Genau.
Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, weil es eine sehr kundenzentrierte Sichtweise ist. Also wirklich mal drauf zu gucken, hey, was möchtest du denn erreichen? Welche Lösungen kommen dafür in Frage? Und welches Budget ist gerechtfertigt aufzubringen, damit du dieses Ziel erreichst? Das hat nichts damit zu tun, was will ich haben und was koste ich, sondern welches Budget ist gerechtfertigt? Weil man kann ja nicht sagen, ich investiere jetzt 1% Geld, um 99% Geld herauszubekommen. Das ist unverhältnismäßig. Und das passiert aber relativ häufig. Das Problem ist nur, dass wenn ich einfach nur kontextlos einen Preis, ein Angebot abgebe und das auch nur 1% ist von dem, was man rauskriegen möchte, wirkt dieser 1% unverhältnismäßig viel als Zahl. Okay? Das heißt, wenn meinetwegen der Mehrumsatz, den der Kunde generiert, sagen wir mal 500.000 Euro ist, was nicht viel ist, das ist nicht viel, ja. Also durch eine Marketingmaßnahme nur 500.000 Euro machen zu wollen, ist für zum Beispiel ein industrielles Unternehmen nicht viel Geld, nicht viel Umsatz, nicht, ne? Und trotzdem könnte ich sagen, hey, investiere doch wenigstens 10%, ja, um 90% mehr Umsatz zu generieren. Das wären aber 50.000 Euro. Und wenn ich dem jetzt sage, hey, guck mal, hier, ich klatsche ihm einfach einen Film hin, der kostet 50.000 Euro, dann denkt er, ist der bescheuert? Ich gebe doch jetzt keinen.
Außer du hast halt einfach so viel Ergebnisse und so viel Möglichkeiten schon gehabt, dass du dann sagen kannst, also wenn wir sowas machen, dann machen wir das richtig, weil das ist ja die Königsklasse dann.
Genau.
Aber das bedeutet halt auch, dass man sich wirklich auf eine ganz spezielle Zielgruppe orientiert und auch nur eine bestimmte Sache macht.
Ja.
Das ist das, was die meisten Unternehmer draußen ja auch wirklich Bedenken haben. Also sagen, okay, ich mache nur noch mehr das eine, aber das ist super wichtig.
Ja, aber das finde ich sehr interessant. Und deswegen, also lohnt es sich manchmal vielleicht wegzugehen von, okay, ich liefere jetzt einfach eine Zahl und ein Produkt ab. Ja, und da steht dann eine nackte Zahl und da steht dann Recruiting-Film gleich so und so viel Geld. Sondern, dass man schaut, eben in diese Strategiegespräche reinzugehen und sich überhaupt mal um die Situation des Kunden und seine Ziele und sowas zu kümmern, bevor man irgendwie irgendeinen Preis für irgendwas nennt. Und ich glaube, das gilt auch für viele Berater oder Coaches oder Leute, die im Marketing tätig sind. Ja, weil es sind ja auch verschiedenste Strategien, die dem Kunden eben weiterhelfen sollen. Und man kann auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen ermitteln, was für eine Art von Wert das Ganze hat. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Das ist eine sehr schöne Art und Weise, sich in einer Kundenbeziehung von Anfang an näher zu kommen. Und falls da draußen Agenturinhaber gerade zuhören, ich empfehle euch, Markus Hartmann, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, fand ich ein großartiges Seminar. Und falls der das hört, der hat diesen Podcast übrigens auch schon gehört und uns sehr gelobt. Danke, lieber Markus. Und auch an dich, lieber Markus. Ihr seid Namensvetter. Irgendwie scheint es, diese Markus haben es alle drauf, habe ich irgendwie das Gefühl. Das ist eine coole Sache.
Wir werden sehen, vielleicht gibt es noch ein paar Markus da draußen, die auch super erfolgreich sind. Und die schreiben uns dann vielleicht über unsere sozialen Medien und möchten sich mit uns austauschen. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Podcast-Gast vielleicht auch mal. Wer weiß, wer weiß. Wer nur schreibt, kann es schaffen. Sagen wir es mal so.
Ja, also ich würde sagen, rein in die Kommentare mit den Vorschlägen, so sagt man das, ne? Genau. Wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt oder auch sagt, hey, ich bin total der interessante Typ oder total das interessante Girl, ihr solltet euch unbedingt mal mit mir unterhalten, weil ich habe richtig viel zu sagen, dann sagt uns da einfach gerne Bescheid, würde ich sagen. Markus, sind wir schon rum?
Ich finde, das hat sich jetzt gerade wie so ein Schlusswort angehört.
Schon, ne? Aber jetzt habe ich das kam so aus Versehen.
Ja, es macht doch nichts, aber umso spannender wird es, wie es in der nächsten Folge weitergeht.
Ja. Ja, würde ich auch sagen. Wir sehen uns in der nächsten Woche, in den nächsten 2 Wochen, je nachdem, weil die Busy Times, die gehen jetzt wieder los. Wir sind im Frühling, alle werden jetzt nicht sagen rattig, aber auf allen Ebenen, auf jeden Fall geschäftlich und auch auf privater Ebene. Von daher an euch alle da draußen, schönen Frühlingsanfang, lasst es krachen, genießt die ersten schönen warmen Tage und Sonnenstrahlen und ja, wir hören und sehen uns bald, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ich wünsche euch auch ganz viel Erfolg, lasst es krachen, bis dahin eine schöne Zeit, euer Mensch und Marlock Podcast.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen, Ihnen hat es bei uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen von Mensch und Marlock und der gesamten Besatzung hoffen wir, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis Sie uns ein Like oder Kommentar dagelassen haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, wo auch immer Sie gerade sind, oder aber eine angenehme Weiterreise. Bis zum nächsten Mal.